Das Haus vom Lob, mega schönes Lied. Danke vielmals euch. Hallet's noch ein bisschen. Ja, das ist eine Art, wo Gott geweiht ist. Das Haus da. Ich finde das so schön, wenn Menschen singen zu Gott. Die einen von ganzem Herzen. Und wenn es eine Art ist, wo von ihm geredet wird, wo sein Wort versucht wird, verkündigt zu werden, das ist einfach herrlich. Herr, das ist dein Ort und es soll immer mehr dein Ort sein, noch mehr. Du sollst Raum einnehmen in diesem Gebäude, das wünschen wir uns. Ja, ich darf wieder mal eine Predigt haben. Es wird meine letzte Predigt sein, da in dem aktiven Dienst, den ich hier mache. Am 1. Oktober werde ich heiraten, die wunderbare Frau da vorne. Und damit wird auch mein Dienst hier enden, respektive dann am 31. Oktober wird die Verabschiedung sein. Mir ist es wichtig, dass es irgendwie nur eine halbe Verabschiedung ist, weil das Interesse ist ja da, dass die Beziehung irgendwie aufrecht erhalten bleibt. Und so Gott will, darf ich hin und wieder mal vorbeikommen, um zu predigen kommen, da. Genau, da wäre mich natürlich mega freuen. Ich hätte mega viel auf dem Herzen zum euch noch weitergeben. Gott hat mir viel gegeben und ich würde gerne viel noch weitergeben, aber ich glaube, es ist gut so, wie es jetzt ist. Ich habe auf dem heutigen Morgen etwas geplant gehabt, um euch zu sagen und irgendwie in der Vorbereitung habe ich das Gefühl gehabt, Gott hat mich irgendwie anders gelenkt. Und so werde ich heute anhand vom Psalm 1 über die Notwendigkeit reden, von der Lust und der Freude in der Nachfolge. Unser Jahresthema ist ja freudige Jüngerschaft, wie ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen habt. Und uns als GL ist es irgendwie wichtig gewesen, dass nicht wir nur über das Thema Jüngerschaft reden, sondern dass das Thema Jüngerschaft eben gekoppelt ist mit dem Thema Freude. Warum das? Der Grund ist ganz ein einfacher. Jüngerschaft ohne Kraft von oben kann sehr anstrengend sein, wenn überhaupt möglich. Es heisst in der Schrift, dass die Freude am Herr unsere Stärke ist. Wir brauchen also die Freude am Herr und dann kommt auch die Kraft, die wir brauchen für die Nachfolge. Und darum ist Freude so ein wichtiges Thema, wenn es um Nachfolge geht. Wir als GL, wir lesen ja ein Buch zusammen, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen, das bei 3x vorgestellt von Dallas Willard. Jünger wird man unterwegs. Und er schreibt ganz etwas Spannendes, haben wir gelesen im letzten Kapitel, wo wir gelesen haben als GL. Er sagt zum Missionsauftrag in Kapitel 28, wo wir auch schon ein paar Mal gehört haben bis jetzt, er sagt dort, das Ziel ist das Halten der Gebote. Darüber ließ Jesus keinen Zweifel aufkommen. Ich weiß nicht, was die Aussage gerade mit dir so macht. Vielleicht bist du da so ein bisschen halb einverstanden. Er zitiert dann da dazu noch Johannes 14, Vers 21, um das zu begründen, unter anderem. Und dort heisst es, dort sagt Jesus, wer meine Gebote annimmt, wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Im Missionsauftrag, eben im Kapitel 28 von Matthäus, heisst es, dass wir sollen nach seinen Weisungen, nach seinen Geboten leben, nach seinen Lehren leben und eben wiederum auch andere lernen, nach diesen Geboten zu leben. Der Dallas Willard sagt aber noch etwas anderes Wichtiges dazu. Er sagt, dass wir Menschen nicht lernen können, nach dem Gebot von Jesus zu leben, wenn wir nicht vorne irgendwie die Lust oder eben die Liebe zu seinen Geboten geweckt haben in ihnen. Es muss also zumindest ein Interesse da sein, im besten Fall sogar eine Faszination für das, was Jesus gelehrt hat. Und da haben wir ein kleines Problem. In unserer westlichen Kirchenlandschaft fehlt irgendwie die Freude an den Gebot von Gott, an den Lehren von Jesus, an den Gebot von Jesus. Gebote, die sind in unserer Zeit out. Die hat man nicht so gern. Viele haben das Gefühl, Gebote, die engen uns einfach ein. Die stellen uns irgendwie die Freude oder die klauen uns wie an das Leben. Gebote sind so ziemlich entgegen von unserem Zeitgeist heute, den wir haben. Weil Gebote, die wollen dir sagen, wie du sollst leben. In unserer Zeit will aber der Mensch irgendwie sein eigener Chef sein, sein eigener Gott sein und sich nicht sagen lassen, was er zu tun und zu lassen hat. Viele Philosophen sind sich auch einig, ich lasse gerne philosophische Vorträge auch. Und da sind sich viele einig darin, dass die persönliche Freiheit, Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung der oberste Wert ist unserer westlichen Gesellschaft. Ich kann machen, was ich will. Das ist der Wunsch von vielen Menschen und niemand soll mir dreinreden. Ich bin mein eigener Herr. Und auch wir Christen, das ist schon immer so gewesen, wir Christen sind auch geprägt vom Zeitgeist. Das ist irgendwo durch, passiert das halt auch einfach. Und darum haben auch irgendwo wir so unsere Probleme mit dem Gebot von Gott. Oder mit Gebot allgemein. Und sobald irgendein Mensch unter uns ist, der zu fest betont, wie es richtig wäre, wie Jesus, irgendwie, was Jesus gelehrt hat, dann tun wir ihn gerade der Gesetzlichkeit verdächtigen. Jetzt meine Frage, wie sollen wir Christen andere lehren, nach dem Gebot von Jesus zu leben? Wie es heisst im Missionsauftrag in Matthäus 28, wenn wir selber gar nicht so eine Lust und eine Freude haben an diesen Gebot? Oder wie sollen wir selber nach diesen Gebot leben, wenn wir selber gar nicht so Lust haben an diesen Gebot? Es braucht zumindest das Eigeninteresse. Und jetzt möchte ich zum Psalm 1 kommen. Zu den ersten drei Versen, dort heisst es folgendes. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Als erstes sehen wir in dem Psalm eine Verdreifachung von der gleichen Aussage. Dreimal soll man etwas nicht tun. Und nachher kommt das Gegenstück, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und um die ersten zwei Verse zu erklären, möchte ich ein Beispiel euch bringen oder ein Gleichnis bringen. Wir nehmen mal an, der Psalmist, der ist ein Autofahrlehrer. Und der ist gerade unterwegs, mit seinem Fahrschüler, der die erste Stunde hat, der ist auf der Strasse. Und dann sagt er ihm, er fährt so an, wie eigentlich auch Psalmen anfängt, dann sagt er ihm, ich möchte als erstes etwas Wichtiges weitergeben. Liebe Fahrschüler, dir wird's gut gehen beim Autofahren, wenn du nicht in den Baum dort vorne reinfährst. Und der Fahrschüler konzentriert sich auf den Baum und ohne dass er es merkt, fährt er langsam auf den Baum zu. Dann sagt er noch im gleichen Satz, der Autofahrlehrer, und dir wird es gut gehen, wenn du nicht in die Strassentafel da vorne reinfährst. Wieder passiert das Gleiche, er fährt langsam auf die Strassentafel zu. Und im gleichen Satz sagt er, und dann wird es gut gehen, wenn du nicht den Fußgänger da vorne anfährst. Und dann passiert wieder das Gleiche. Und dann hört der Satz auf und sagt der Fahrlehrer, sondern dir wird es gut gehen, wenn du Freude hast an dieser Strasse da, wo extra für dich gebaut worden ist, für den Autofahrer gebaut worden ist, dass er von A nach B kommen kann. Dann wird es dir gut gehen. In dem Moment fährt der Fahrschüler auf der Strasse und es funktioniert. Eine wichtige erste Lektion, die er gelernt hat. Genau das gleiche Prinzip gilt für die Nachfolge. Nachfolge kann nicht funktionieren, wenn wir uns einfach darauf, oder das Gefühl haben, in der Nachfolge geht es einfach darum, ich habe keinen Fehler zu machen oder es geht einfach darum, nicht zu sündigen. Ja, Gott hasst Sünde. Er ist der, der sie am meisten hasst. Weil Sünde zerstört immer, macht das Leben kaputt. Er hasst Sünde. Und er will auch nicht, dass wir die Sünde tun, wie das im Psalm 1 auch zum Ausdruck kommt. Dreimal sagt er das. Aber unser Hauptfokus darf nicht auf dem liegen. Sondern unser Hauptfokus muss darauf liegen, Freude zu haben an dem, was Jesus lehrt. Die Lust zu haben an dem. Der Joel, der hat am letzten Gottesdienst, im ökumenischen Waldgottesdienst, eine wunderbare Predigt gehalten und hat etwas sehr Schönes gesagt. Wir haben es über die Schöpfung gehabt. Und er hat gesagt, wenn schon die Natur, wo der Fingerabdruck von Gott ist und das Kleid ist von Gott, so wunderbar ist, so herrlich und so faszinierend, so wunderbar und herrlich und so faszinierend, dass wir irgendwie die Wissenschaft uns Jahre damit verbringen, sie zu versuchen, zu verstehen, zu begreifen. Wenn die schon so wunderbar, herrlich und faszinierend ist, wie viel wunderbarer und herrlicher und faszinierender ist Gott? Der Römer 1, der sagt uns, dass wir in der Schöpfung etwas von Gottes Wesen erkennen können. Gott offenbart sich also nicht nur durch die Bibel, sondern auch durch seine Schöpfung. Der Joel hat aber da nicht aufgehört, er hat weitergemacht und hat gesagt, Gott hat nochmal einen oben drauf gelegt. In Jesus hat er sich noch einmal viel tiefer und klarer offenbart. Und unmissverständlicher offenbart. Und hat dazu Kolosser 2, Vers 3 zitiert, wo es heisst, in Christus sind alle Schätze von der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. In Christus sind alle Schätze von der Weisheit und von der Erkenntnis verborgen. Liebe Gemeinde, ich glaube, das ist das, was wir neu begreifen müssen. Die Faszination an Jesus kommt von dort her, dass wir verstehen, wer er eigentlich ist. Wie können wir Lust haben und Freude an den Geboten, an den Lehren von Jesus, wenn wir nicht verstehen, dass in Jesus die gesamte Fülle von Gott wohnt? Und ihm alle Schätze von der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. All die Schätze sind in seinen Lehren zu finden. Und ich möchte eine Behauptung wagen. Wenn du keine Lust hast und keine Freude hast an den Geboten von Jesus, wirst du wahrscheinlich auch nicht fasziniert sein von ihm. Und vielleicht verstehst du noch gar nicht so recht, wer Jesus eigentlich ist. Umgekehrt gilt natürlich, wenn du anfängst zu verstehen, dass in Jesus die gesamte Fülle von Gott wohnt und dass ihm alle Schätze von der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind, dann wirst du wahrscheinlich auch anfangen, fasziniert werden von ihm und auch fasziniert werden von dem, was er gelehrt hat und von dem, was er geboten hat, seine Jünger. Ich möchte dir heute etwas sagen. Und das stimmt, das ist wahr. Jesus möchte dir noch so viel mehr offenbaren, als du dir jemals könntest vorstellen. Da sind ganze Galaxien von Weisheit und Erkenntnisse in ihm verborgen. Stell dir vor, wie Jesus da steht und ihm geht eine neue Welt auf, ein neues Universum. Und jetzt kommt etwas Wichtiges. Aber du musst Jesus als deinen Lehrer verstehen. Warum als Lehrer? Von einem Lehrer erwartet man, dass er einem etwas beibringt. Ich habe einen guten Freund, der heisst Hanna, kommt aus Syrien. Wir arbeiten bei dir zusammen. Und wir beten oftmals vor der Arbeit miteinander. Und er betet dann immer auf Syrisch. Verstehe, was er sagt, aber ich finde es schön zum Zuhören. Und er hat ein Wort gesagt, das mir immer wieder aufgefallen ist. Und ich habe ihn gefragt, was heisst das? Und er sagt, Rabbi. Rabbi heisst ja Lehrer oder Meister übersetzt, wie die meisten wahrscheinlich von euch wissen. Er betet also zu Jesus als seinem Lehrer, zu seinem Meister. Ich finde das sehr interessant. In anderen Kulturen verstehen sie Jesus viel mehr noch als den Lehrer. Auch die Jünger, wenn man die Bibel ein bisschen aufmerksam lesen, merkt man, dass die Jünger ihn meistens als Lehrer oder Meister ansprechen. Ich möchte dich ermutigen, Jesus einfach als deinen Lehrer zu verstehen und dich als seinen Schüler zu sehen. Und das Ziel dieser Ausbildung bei Jesus ist, dass du wirst wie er. Natürlich, dass du auch bleibst, wer du bist. Jesus hat dir einen Charakter, Gott hat dir einen Charakter gegeben und den will er noch. Aber du sollst werden, wie er ist. Das ist das Ziel. Und ich hoffe, das motiviert dich. Das ist eine unglaublich hohe Berufung. Und es ist auch von der Schrift verheißen, dass wir werden sein, wie er ist. An zwei Stellen mindestens. Ich möchte bis dahin kurz zusammenfassen. Und noch eine weitergehen im zweiten Teil. Wo ich eigentlich vergessen habe, vorzustellen, dass ich das noch wieder bringe. Wir haben gelernt, das Ziel ist, laut dem Missionsauftrag, dass wir nach dem Gebot leben von Jesus, nach den Weisungen, und dass wir andere wiederum lernen, nach diesen Geboten zu leben. Es ist aber nicht möglich, nach seinen Geboten zu leben, wenn wir nicht eine Freude haben an diesen Geboten. Und es ist nicht möglich, eine Freude zu haben, diesen Gebot, wenn wir nicht irgendwie fasziniert sind oder nicht verstehen, wer Jesus eigentlich ist. Ich möchte zum Schluss auf den zweiten Teil vom Vers 2 eingehen. Im Psalm 1 und auf den dritten Vers. Da drin ist enthalten Anweisung, wie Jüngerschaft kann funktionieren. Und über das möchte ich jetzt auch noch ganz konkret werden. Wie kann denn Jüngerschaft im Alltag aussehen und euch da eine Idee weitergeben? Da heißt's Folgendes: Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, das haben wir schon gelesen. Und dann heißt's: Und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Wir sollen also nicht nur unsere Lust haben am Gesetz von Gott, sondern darüber nachsinnen. Das heisst, probieren, das Gesetz in der Tiefe zu verstehen, zu begreifen, was ist eigentlich damit gemeint, darüber nachdenken und wie oft Tag und Nacht. Also, der Psalmist würde eigentlich sagen, immer. Immer darüber nachsinnen. Und jetzt taucht vielleicht bei dir gerade die Frage auf, ja, ist denn da nicht völlig übertrieben? Ist da überhaupt möglich? Tag und Nacht über sein Gesetz nachzusinnen. Das passt doch nicht zum Alltag und so. Ich denke, dass die Bibel nicht nur im Psalm 1 dass, solche Texte vorhanden sind, da gibt es noch ganz andere Verse, die ganz ähnlich so sagen und dass es die Bibel sehr ernst meint eigentlich mit dem. Im Epheser 5,20 steht zum Beispiel Folgendes, sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Oder im 1. Thessalonicher 5, 16 bis 18 heißt's: Freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, immer mit Ausrufezeichen, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ich nenne die Auflistung da, einmal geistliche Übungen, auch der Dallas Willard redet von so geistlichen Übungen. Und geistliche Übungen, die helfen uns ja im Geistlichen stark zu werden. Geistlich irgendwie fit zu werden und gleichzeitig heisst das, dass das ein Prozess ist, also dass man das lernen kann. Aber das wäre eigentlich ein Ziel. Es wäre das Ziel, dass wir immer über Gottes Wort nachdenken, immer und überall Danke sagen für alles im Namen vom Herrn Jesus Christus und dass wir beten, ohne aufzuhören. Das wäre das Ziel der Bibel und dass wir uns immer freuen. Und dort an sollen wir wachsen. Und das können wir üben, das können wir trainieren. Ich erzähle euch jetzt gerade, wie ich das mache. Und wenn wir das trainieren, dann werden wir erleben, wie gute Werke einfach so anfangen zu folgen. Ich denke, bevor ich noch von meinem eigenen Leben ein bisschen erzähle, dass Jesus genau so gelebt hat. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, einen Bibeltext aus Johannes 5, 19 bis 20. Dort heißt es, da sagt Jesus, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst austun. Also Jesus selber sagt, er kann nichts von sich selber austun. Und das gilt auch für uns, für die Nachfolge, oder? Sehr schwierig für uns selber raus, Jesus nicht wollen nachfolgen. Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Ich glaube, Jesus ist irgendwie wie ständig verbunden gewesen mit dem Vater. Er hat immer irgendwie geschaut auf den Vater. Was macht der Vater? Er ist irgendwie immer im Kontakt, im Dialog. Also ich glaube, er ist wie ständig im Gebet gewesen. Ich habe ein Buch auch gelesen über alte Leute aus der Kirche, Mönche, die genau das probiert haben, einzuüben, immer im Gebet zu sein, immer an Gott zu denken, immer zu danken. Und es ist interessant, was sie beschreiben, was sie erlebt haben. Dabei, ich trainiere das auch schon seit einigen Jahren und manchmal klingt mir das besser, manchmal klingt mir das schlechter. Es ist ein Prozess, wo ich probiere, einfach ohne Druck einfach einzuüben. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen aus meinem Alltag. Ich habe einen guten Freund, mit dem arbeite ich zusammen, er ist ein Heiziger. Und wir beide probieren das so ein bisschen. Und immer, wenn ich mit ihm zusammen arbeite, immer wieder sagt er so einfach so zwischendrin in der Arbeit, danke Herr, laut. Danke Herr, wenn etwas gelungen ist. Irgendein kleiner Arbeitsschritt. Manchmal müssen wir einen Boiler zu stecken abtragen. Das ist immer so ein bisschen das Risiko, dass es nicht irgendwie ein Schramm an der Wand gibt, wo nachher irgendwie der Kunde stört und du musst noch den Maler holen und so. Das ist immer so ein bisschen ein Risiko, weil der auch schwer ist und wir beten vorher, manchmal so ganz kurz herschenkt, dass das jetzt gut geht. Einfach so ganz kurze Gebet, immer und überall, im Alltag. Und genau so mache ich es auch bei meiner Arbeit, wenn ich am Heizungsleitung isolieren bin und ich mich strecke und knapp ankomme, um das Trötchen rundherum zu machen. Dann sage ich, danke Herr, dass du mir einen Körper gegeben hast, mir schmerzt nichts in meinem Rücken. Ich kann die Arbeit machen, danke, kann ich die Arbeit machen. Oder es sind ganz banale Sachen und ich Gott danke dafür. Zum Beispiel komme ich einen Kaffee über von einem Kunden. Und innerlich sage ich einfach so, danke Herr, dass du mich versorgst. Ja, ich bräuchte den Kaffee nicht, ich will nicht verhungern, das ist klar. Aber Gott versorgt mich ja nicht nur, dass mein Körper lebt, sondern er will auch sonst gut schauen zu mir. Und ich sehe den Kaffee als wie von ihm gebracht. Und so gibt's ganz viele Details. Auch wenn dir zum Beispiel ein Glas am Boden fällt und du dich buckst, du kannst danken, es gibt Leute, die können sich umbucken. Und du kannst dich bucken und das Glas aufwischen, du kannst dem Herrn Danke sagen. Und wenn du das wirklich probierst einzuüben, immer im Gebet ziehen, also das heisst, möglichst viel zu beten, für ganz kleine Sachen zu bitten oder auch Danke zu sagen, dann wirst du etwas merken in deinem Leben, wie sich etwas verändert. Und ich kann das erzählen, wie ich das wirklich erlebt habe. Klar, eben, es ist ein Prozess, es ist nicht immer gleich. Aber ich habe gemerkt, dass Gott viel mehr Raum überkommt in meinem Leben. Ich habe gemerkt, wie ich weniger negative Gedanken habe. Ich habe gemerkt, und das finde ich etwas vom Interessantesten, ich habe gemerkt, wie ich mehr von Gottes Handeln sehe in meinem Alltag. Ich habe mehr Freude bekommen und ich habe das Gefühl, ich werde geistlich klarer und kann Sachen besser unterscheiden und prüfen. Man könnte auch noch mehr Sachen aufzählen. Gottes Gegenwart wird grösser in meinem Leben. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du möchtest Jesus nachfolgen und manchmal gar nicht so praktisch genau weisst, wo fährt man denn da an und so, ja, ich will keine Sünde machen und so, möchte ich dich ermutigen, mit so Übungen anzufangen in deinem Alltag. Das kann jeder, kann das üben in seinem Alltag überall und genau. Und wenn du das anfährst, dann wirst du erleben, was es im Vers 3 heisst, vom Psalm 1. Also eben der, wo über Gottes Gesetz nachher sind, Tag und Nacht, und seine Lust hat an dem Gesetz. Man könnte jetzt auch die anderen Sachen noch dazu nehmen, wo betet ohne Unterlass. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Die Frucht kommt, aber die braucht auch ein bisschen, du musst ein bisschen Geduld haben. Aber sie wird kommen, die Frucht. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Amen.